Vielleicht habt ihr gemerkt, wenn ihr aufmerksame Tageslosungsleser seid, dass Bedenke, dass du sterben wirst, dass das überhaupt nicht der Wochenspruch ist für den Ewigkeitssonntag. Bei der Ewigkeit richten wir uns ganz weit nach vorne aus, richten wir uns nach Licht aus. Da sagt Jesus, lasst eure Lenden umgürtet, lasst eure Lichter brennen, also seid in der Erwartung, dass ich kommen werde. Und trotzdem haben wir diesen Vers ganz bewusst mit dem Tobi heute ausgewählt. Bedenke, dass du sterben wirst. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Der Tod kommt häufig wie der Winter für die Stadtwerke. Jedes Jahr aufs Neue unverhofft. Ein Pfarrer erzählte mir von einem alten, lieben Ehepaar und die Frau erzählte dann von ihrem Mann und sie war dabei sehr realistisch. Sie erzählte, ja, also ihm geht's nicht gut, er wird in kurzer Zeit sterben, wir haben schon das Testament geschrieben, das ist alles schon geklärt. Da war sie sehr realistisch, dann ist der Mann gestorben, sie wurde kurze Zeit darauf später genauso krank, aber als sie selber krank war, da hat sie gesagt, ja, Herr Pfarrer, nächste Woche bin ich wieder fit und so, Sie können mich schon einplanen in der Bibelstunde. Und sie war nicht wieder fit. Sie ist gestorben. Manfred Krug, ein Schauspieler, der ist letztes Jahr gestorben, vielleicht kennt ihr den aus der einen oder anderen ARD-Produktion, der hat gesagt, kurz vor seinem Tod, ja, vielleicht bin ich ja der erste Mensch, der überhaupt nicht stirbt. Also wir haben den Tod nicht so richtig im Blick. Für andere schon, für uns selber? Fragezeichen. Für viele tritt er erst auf, wenn man selber mal an dem Sarg steht. Da muss ich euch, Menschen mit Lebenserfahrung, nichts sagen. Ihr wart schon öfters schon an Särgen stehen müssen. Bei mir ist es letztes Jahr richtig so losgegangen. Da ist der Burkhard Weber gestorben, der Direktor vom Johanneum. Da ist die Elfriede gestorben. Und ich habe gemerkt, ja, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist es aus. Aber, und da konnte ich von der Elfriede ganz viel lernen, es ist auch nicht schlimm, dass es aus ist. Ich habe sie besucht an einem Mittwoch. Und Weihnachten war am Samstag. Weihnachten war am Samstag. Und dann sagte sie, ja, bis Heiligabend bin ich tot. Und dann habe ich gesagt, Elfriede, beruhig dich doch mal. Jetzt kommst du erstmal wieder zu Kräften und dann schauen wir. Und dann hat sie gesagt, ja, Pierre, was soll mir denn passieren? Ich bin von Gott geliebt, durch Jesus gerettet. Und ich habe jetzt genug mit der Krankheit. Und dann hatten sie noch die Tage mit Willi und Anja, und Martin, wo sie besucht haben, und dann ist sie gestorben. Ein Theologe schreibt, sterben können ist eine Kunst, die dem Menschen nicht angeboren ist. Wir können das nicht einfach so loslassen. Und umso bemerkenswerter finden, oder geht es mir so, finden wir das, wenn es Leute können. Bedenke, dass du sterben wirst. Ich sehe darin eine Chance, dass wir uns heute Morgen da ein paar Minuten Zeit nehmen, das zu überlegen, was heißt es? Dieses Bewusstmachen. Und wenn wir uns unser Sterben heute schon bewusst machen, dann müssen wir nicht am letzten Tag sterben, sondern dann können wir heimgehen. Wenn wir uns das Sterben heute schon bewusst machen, dann müssen wir nicht am letzten Tag sterben, dann können wir heimgehen. Das ist was anderes, heimzugehen. Ins Vaterhaus. In die Geborgenheit. Und Paulus, der Tobi sprach es gerade schon an, der ist da sehr vorbildhaft in seinem Blick auf das Sterben und ich finde sogar ihn ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Er provoziert mich sehr, wenn er eben sagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Philipper 1, Vers 21. Und ich möchte an diesen beiden Punkten so ein bisschen uns mit dem Tod da heute hineinnehmen. Also es gibt heute eher so einen thematischen Umschlag ums Neue und Alte Testament als einen Text. Und ich möchte hinten anfangen. Paulus sagt ja, aber du musst sterben, damit du lebst. Also fangen wir beim Sterben an. Sterben ist mein Gewinn. Viele Menschen würden sagen, der Tod ist das Letzte. Auch im doppelten Sinne. Also er ist das Letzte, weil er zerstört, er bringt Trauer. Man ist auch wirklich wütend manchmal, wenn da jemand einfach rausgerissen wird. Aber er ist auch das Letzte, weil als Letztes der Zeit. Die Zeit hat alle Macht und irgendwann ist dann der Ofen aus, ja. Und so die Welt, die Allgemeinheit sagt, ja, da muss man halt bis dahin schauen, dass ich irgendwie gut gelebt habe, dass mein Ende dann zur Übergabe vorbereitet ist. Solche technischen Begriffe werden ja dann manchmal beredet. Und dann ist der Tod tatsächlich das Letzte. Aber wir sind heute in der christlichen Gemeinde, wir feiern Gottesdienst und wir feiern jeden Sonntag Auferstehung. Und der Tod war das Letzte, würde ich sagen, bis Jesus kam. Ich möchte uns da mit hineinnehmen in 1. Korinther 15. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Jesus hat den Tod gefangen genommen und er hat ihn vorgeführt, heißt es im Kolosserbrief. Er hat den Tod getötet, er hat ihn überwunden. Ich habe mal so ein Bild davon gehört, vielleicht habe ich das auch schon mal im Gottesdienst hier erzählt. Als Jesus den Tod besiegt hat, das war so wie, da ist ein Schläger in einer Kneipe und der macht nur Chaos, der zerstört. Und dann kommt die Polizei und nimmt ihn fest und führt ihn endlich raus. Das hat Jesus gemacht, als er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Er hat den Tod gefangen genommen. Nur leider ist es so, dass dieser Tod beim Rausgehen immer noch mal ein paar Stühle umschmeißt. Und so erleben wir das ja heute auch wieder. Wir erleben immer noch Tod, wir erleben immer noch, dass es eben noch nicht Zeit für die Ewigkeit ist. Aber durch das, was Jesus getan hat, verliert die Zeit ihre Macht an die Ewigkeit. Es ist noch nicht ganz Ewigkeit, aber die Zeit verliert ihre Macht an die Ewigkeit. Das Letzte in der Welt, der Tod, wird zu einem Vorletzten. Das rückt so ein bisschen nach vorn, wenn man sich das auf so einen Zeitstrahl vorstellt. Das Letzte ist eben nicht mehr das Letzte. Und es ist eine gewaltige Hoffnung, die uns Gott damit anbietet, dass wir dafür Werbung machen dürfen. Und erst wenn man damit in Berührung kommt mit dem Tod, da kennen wir ja aus der Begleitung oder von Freunden, da merkt man, ja vielleicht ist das ja gar nicht das Letzte. Manche Leute kriegen da so eine Ahnung dafür. Ja vielleicht ist es ja, vielleicht kommt da noch was. Und dann können wir Auskunft geben von dieser Hoffnung. Der Tod ist nicht das Letzte. Der Tod ist getötet. Er ist besiegt, er ist vorgeführt. Wenn es um Tod geht, da verdienen da viele Leute dran. Da will man auch eine schöne Feier machen. Die will man ausgeschmückt und pietätvoll, will man seinen Abgang feiern. Und wenn wir uns Jesus anschauen, wie scharf und respektlos er manchmal gegen den Tod vorgegangen ist, dann ist das was anderes. Am Grab vom Lazarus, vom Bruder von der Maria und der Martha, da gibt es professionell angestellte Trauerweiber. Die klagen dann mehrere Tage, mehrere Wochen, die sind da zum Weinen zuständig, damals angestellt. Und Jesus redet da ganz hart zu ihnen, Johannes 11, oder beziehungsweise, ja, genau, nicht hart zu ihnen, sondern er gibt einen Kontrapunkt. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Dass dieser Tod, diese professionelle Sterbekultur, das ist nicht das Letzte, sondern ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. An der anderen Stelle, da sagt er, da geht es um Nachfolge, lasst die Toten ihre Toten begraben. Also es gibt immer noch was, was darüber noch hinauswiegt. Eine andere Tendenz ist ja, einmal glorifizieren wir den Tod und wir lassen ihn fast Gott sein sozusagen. Die andere Seite ist, dass wir es verdrängen. Tobi hat das angesprochen und dahinter steckt nichts Geringeres als Angst, dass wir halt eben nicht wissen, was kommt da. Vielleicht diese Unbekannte des Gerichts. Was passiert da? Und Jesus am Kreuz sagt, hey, ich habe den Tod besiegt. Und er breitet seine Arme aus und sagt, kommt her zu mir alle. Kommt her zu mir alle, die ihr Ewigkeit braucht. Kommt her zu mir alle, die ihr leben wollt, die ihr vielleicht auch Trost braucht, die ihr Licht braucht, die ihr Hoffnung braucht. Ich habe Zeit, ich bin das Leben und ich schenke euch Ewigkeit. Und ich glaube, so können wir ein Stück weit verstehen, was Paulus meint, wenn er sagt, Sterben ist mein Gewinn. Sagt es mal jemand, der trauert. Sterben ist mein Gewinn. Wie meint er das, der Paulus? Wie kann aus einem Verlust ein Gewinn werden? Wie kann aus einem Minus ein Plus werden? Das ist nicht gerade einfühlsam. Aber ich glaube, der Paulus, der redet hier den Tod nicht klein, sondern er sagt, aus dieser Niederlage wird ein Sieg erwachsen. Aus deinem Verlust wird für diejenige Person, die heimgegangen ist, ein Gewinn werden. Aus diesem Minus wird ein Plus werden, weil diese Person Ewigkeit erleben wird. Jesus addiert mit seinem Tod, aus diesem Minus wird ein Plus, er addiert die Ewigkeit, an unser Leben dran. Das Leben ist nicht unendlich, aber unendlich ist das, was kommt. Und da hinein, in diese Vergänglichkeit, da dürfen wir Hoffnung sein. Hoffnung auf Ewigkeit. Das braucht die Welt. Und da sind wir bei dem zweiten Punkt. Christus ist mein Leben. Paulus schreibt aus dem Gefängnis über seine Motive: Christus ist mein Leben. Er ist im Gefängnis, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie sehnlich erwarte und hoffe ich, dass ich kein Stück zu Schanden werde, sondern dass ich frei, offen, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus verherrlichen werde an meinem Leib, es sei durch Tod oder durch Leben. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ich musste an das Lied denken, Jesu meines Lebens Leben, Jesu meines Todes Tod. Manchmal denkt man ja, der Paulus, was ist das eigentlich für einer, der sowas sagt? Der sagt, ja, ist mir egal, ob ich lebe oder sterbe, Hauptsache, ihr werdet erbaut. Und dahinter steckt, glaube ich, so eine Grundhaltung, dass der Paulus verstanden hat, alles, was ich habe, alles, was ich bin, kommt von Gott. Und alles, was ich habe und was ich bin, gehört ihm. Und es ist mir von ihm anvertraut, dass ich es für ihn nutze. Und am Ende der Tage werde ich auch Rechenschaft dafür abgeben müssen. Alles, was ich habe, was ich bin, kommt von ihm. Mich erinnert diese Haltung, diese Lebenshaltung, zu wissen, alles, was ich habe, was ich bin, kommt von Gott, gehört ihm, kommt von ihm und ist für ihn, erinnert mich sehr an solche Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr eine Diakonisse kennt persönlich. Also ich muss sagen, so von weit entferntem Blick finde ich diese Frauen ja immer nicht so erstrebenswert. Ja? Also ich würde nicht so rumlaufen, sowieso als Mann ja nicht. Aber im persönlichen Kontakt, also wenn du mal eine Diakonisse irgendwo triffst, dann unterhalte ich mit der. Also das ist der Wahnsinn. Das hat mich jedes Mal umgehauen und fasziniert, mit welchem Eifer und trotzdem auch mit welcher, ja ich will sagen, heiligen Gelassenheit diese Frauen für Jesus brennen. Und es liegt einzig und allein an Jesus, weil er in ihrem Herzen ist. Im Prediger heißt es, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt und diese Ewigkeit ist in Jesus zu uns gekommen. Johannes heißt es, er zeltet unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, ja. Also Jesus ist ganz nah und diese Frauen, also das ist meine einzige Erklärung, warum diese Frauen so hoffnungsvoll oft sind und so brennen für Jesus, weil sie aus Jesus heraus leben. Und es zeigt uns, dass wir die Ewigkeit in uns tragen, dass wir ewig sind, auch wenn wir vergehen werden. Du lebst, auch wenn du stirbst. Wir hatten das gerade. Johannes 11. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, weil Jesus in unserem Herzen wohnt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Hans-Peter Reuer kennt. Prediger, der auch schon leider gestorben ist bei einem Sportunfall. Und der hat das ganz exzessiv gelebt, dieses Denken, ja, Christus ist in euch. Und Christus, der wirkt, der ist dein Leben. Er ist derjenige, der tut, der macht, der wirkt. Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Tobi hat es vorhin schon gesagt, es geht nicht um dein Bemühen, damit du ein möglichst gutes Leben hast, sondern es geht darum, Christus Raum zu geben. Und ich habe in der Vorbereitung nochmal Offenbarung gelesen und da ist mir was aufgefallen. In der Offenbarung 21, da wo vom neuen Jerusalem berichtet wird, da heißt es dann in Vers 22, und ich sah keinen Tempel in der Stadt, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Dort gibt es keinen Kult mehr. Dort gibt es ja keine Religion, keine Sachen, die du irgendwie tun musst, um dann irgendwie den Himmel zu leben, sondern Gott ist da und wir leben einfach Gemeinschaft mit ihm, er in uns und wir in ihm sozusagen. Christus in uns. Und da ist für mich die Frage, wenn es heißt, Christus ist mein Leben und Paulus das so sagt, worüber definiere ich mich? Manchmal brechen ja so bestimmte Säulen weg in meinem Leben, wo man denkt, ja, darüber, das bin ich. Und dann merkt man, Moment mal, ich bin ja eigentlich noch viel mehr. Also bei mir in meiner Schulzeit war das so, schulische Erfolge, ja, ich war immer gut in der Schule. Dann war natürlich klar, der Pierre, der ist immer gut in der Schule, das war meinen Eltern klar. Ja, aber Schule fällt irgendwann weg, ja, dann hast du keine Schule mehr, was machst du dann? Ich habe Sport gemacht, habe Fußball gespielt 10 Jahre, war auch gut. Aber irgendwann gibt es andere, die sind dann auch besser. Und dann hatte ich eine Verletzung, habe ich auch aufgehört, ist das auch weggefallen. Dann war ich Gitarrist in der Band, hatte noch keine Freundin, da standen immer die Mädels vor der Bühne. Als ich dann eine Freundin hatte, stand niemand mehr vor meiner Seite auf der Bühne, ja. Also da, es fallen so bestimmte Sachen weg und ganz am Schluss bleibt, du bist gehalten von Gott. Christus lebt in dir. Christus ist dein Leben. Gott füllt dich aus. Und in der Ewigkeit, da wird es keinen Tempel mehr geben. Also es wird unmittelbar und ohne Anstrengung passieren. Christus ist dein Leben. Und das tröstet mich so. Weil was ist das für eine Freiheit und für eine Gnade, zu wissen, ich kann krank sein, aber ich lebe. Ich kann vielleicht meinen Mund nicht mehr bewegen, nicht mehr beten, aber ich weiß, dass ich mit Gott trotzdem im Gespräch bin. Ich kann mich nicht mehr bewegen und trotzdem habe ich vielleicht ein Leben, wo ich sage, ja, das ist ein Leben, weil Christus in mir wohnt. Und dazu möchte ich uns Mut machen. Was ist eigentlich Leben? Ihr kriegt noch einen Bibelabschnitt, Römer 14. Wer auf den Tag achtet, der tut es im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn halt nicht und dankt Gott auch. Denn unser keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Im Angesicht der Größe Gottes und im Angesicht von Leben und Tod bekommt unsere menschliche Mühe einen ganz anderen Stellenwert. Vielleicht sehen wir uns darin ein Stück relativ. In dem, wo wir denken, ja, das ist mein Leben, das zeichnet mich aus, das muss ich tun, damit mein Leben Leben genannt werden kann. Paulus sagt, Christus ist dein Leben. Und im Verhältnis zum Tod und im Verhältnis zur Ewigkeit wird dann meine Anstrengung und mein Ego auf einmal klein. Der Prediger hat das gut erkannt, das biblische Buch. In dem Psalm heißt es dann, ja, hier, wenn es hochkommt, dann bist du 70 und wenn es noch ein bisschen besser wird, dann 80, aber mehr ist nicht drin. Wer bist du, Mensch, dass du mit Gott rechten willst? Im Blick zur Ewigkeit, im Blick zum Tod wird unsere Anstrengung, wird unser Ego klein. Was ist eigentlich mein Leben? Gott bietet uns das beste Konzept der Welt an. Er sagt, ich komme in dich und ich schenke dir Leben. Leben, was durch mich da ist, durch mich, den lebendigen Gott, nicht weil du das produzierst und weil du irgendwas tust. Und da möchte ich uns heute herausfordern, wenn wir über den Tod nachdenken, zu sagen, hey, muss ich mich vielleicht gar nicht so wichtig nehmen? Darf ich mich relativ sehen? Eine Relativität, dass es irgendwann noch das große Plus gibt, dass es noch die Ewigkeit gibt. Christus ist mein Leben. Und ich finde, das habe ich jetzt nur so als Randnotiz, ich finde, das ist, also, wenn wir über Evangelisation reden und Mission, dann ist das doch ein Angebot, wonach sich Menschen sehen. Dass sie merken, hey, Gott kommt in mich und erfüllt mich aus, er gibt mir Kraft, wo ich keine Kraft habe und so weiter, er gibt mir Liebe, wo ich keine Liebe habe. Das ist der Hammer. Das möchte ich Leuten erzählen und ich hoffe, ihr macht mit. Genauso haben die es in der Apostelgeschichte gemacht. Sie haben von Jesus erzählt. Und das kann uns antreiben. Auch wenn wir über den Tod reden, ist das, was uns antreibt, das Leben. Ist es Gott. Und ich weiß, einmal in meiner Abi-Zeit bin ich mit dem Bus nach Bautzen gefahren. Das war so unsere Kreisstadt, wo ich auch zur Schule gegangen bin. Und da bin ich traurig geworden. Habe gemerkt, hey, Mist, wenn jetzt Jesus wiederkommen sollte, da sind tausende Menschen verloren. Da habe ich, ich weiß nicht, ob ich eine Träne verdrückt habe, aber emotional war das genauso. Also diesen Gedanken gibt es ja auch, ja, und den dürfen wir nicht aus dem Blick verlassen. Aber unsere Grundlage ist, dass Christus in uns wohnt, dass er die Hoffnung der Herrlichkeit ist und dass das strahlt in die Welt. Christus ist mein Leben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, und jetzt? Das war alles ein bisschen theoretisch. Meine Mutter hat, die hat auch viel zu leiden gehabt im Leben oder hat eine Trennung hinter sich und ja, verschiedene Krankheiten und so. Und die hat jetzt im Wohnzimmer hängt so einen Spruch, lebe jeden Tag so, als sei es der Letzte. Und damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber weil Jesus den Tod besiegt hat und weil er die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, habe ich 3 Tipps, die ich auch anfangen will mit lebe jeden Tag. Und das erste ist, lebe jeden Tag Ewigkeit. Ich glaube, wenn wir diese Perspektive haben von diesem großen Plus von der Ewigkeit, dann ändert das den Blick auf unsere Gegenwart. Wenn es eben nicht mehr geht um die Maximierung von Gesundheit, von Fitness, von Lebenslänge, von Kapital, von Glück, immer wenn ich daran so denke, dann sollten wir vielleicht kurz innehalten und sagen, ja, ist es das wirklich? Oder ist es nicht eigentlich nur relativ? Gibt es nicht eigentlich da noch mehr? Der Schiller, glaubt man nicht, Friedrich Schiller, der drückt das so aus, dies Leben sei der Güter höchstes nicht. Dies Leben sei der Güter höchstes nicht. Also immer wenn wir dran denken, ja, muss ich denn mehr haben von irgendwas? Mehr Gesundheit, mehr Lebenslänge, mehr Kapital, mehr Glück. Da immer noch mal kurz innezuhalten. Ich darf jeden Tag in der Perspektive Ewigkeit leben. Und dann hat ein Christ zu mir mal gesagt, ja, ausruhen kann ich mich in der Ewigkeit lange genug. Jetzt gilt es auch darum, mich hier einzusetzen und zu gucken, was ist wirklich wichtig. Ein Bonhoeffer-Zitat dann noch mitgebracht. Gott hat dich in die Welt hineingesetzt. In ihr, mitten in der Vergänglichkeit, sollst du den Willen Gottes tun. Freu dich an dem, woran du dich freuen kannst, aber hänge nicht dein Herz an die Welt. Dein Herz gehört nämlich der Ewigkeit. Dein Herz gehört Gott. Weil die Welt will die Welt dein Herz, so erkläre ihr den Krieg. Will sie deine Kraft, deine Hilfe, dein Leben, so gib sie ihr hin, so viel du kannst. Lebe jeden Tag in Perspektive Ewigkeit. Wir können großzügig sein und anderen geben und mal selber von uns weggucken, weil wir wissen, hey, wir haben das große Plus noch vor uns, die Ewigkeit. Dies Leben ist es, sei der Güter höchstes nicht. Schiller. 2. Gedanke. Alltag. Lebe jeden Tag Alltag. Mit Blick auf die Endlichkeit wird mein Leben klein, habe ich gesagt. Aber in diesem Alltag, in diesem Leben, in diesem kleinen Leben, das darf ich nutzen. Da darf ich ganz da sein. Gott hat die Ewigkeit in mein Herz gelegt. Er ist also da. Er ist in jedem Moment meines Lebens. Und in dieser Spanne 70, 80 Jahre habe ich Zeit. Lebe jeden Tag Alltag. Lebe jeden Tag bewusst. Mach nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Hab nicht mehrere Sachen gleichzeitig im Kopf. Mach erst mal einen Gedanken fertig. Bleib beim Gespräch mit einer Person auch ganz bei der Person und bei ihrem Anliegen und achte nicht immer schon wieder auf alles andere. Konzentriere dich darauf, dass Gott da ist. Lebe jeden Tag Alltag. Was er dir vor die Füße legt, das machst du heute. Dann guckst du morgen, was kommt morgen. Natürlich muss man noch planen, aber lebe jeden Tag Alltag. Lebe jeden Tag bewusst und genieße das, was du hast, ob es die Natur ist, Lebensmittel, Beziehung. Prediger, lese ich euch noch ganz kurz vor, klasse Buch, Prediger 3. Es gibt für alles eine Stunde, jedes Vorhaben unter dem Himmel ist festgesetzt zu einer Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und fürs Bauen. Zeit fürs Weinen, Zeit fürs Lachen. Es gibt Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen, Zeit für Steine sammeln. Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten von Umarmungen. Zeit für Suchen, Zeit für Verlieren. Zeit für Aufbewahren und Zeit für Wegwerfen. Für Zerreißen, für Zusammennähen, für Schweigen und für Reden. Und es geht noch weiter. Und wenn man das so liest, dann merkt man ja, ach krass, ja, wann habe ich das letzte Mal bewusst was getan? Lebe jeden Tag Alltag. Der 3. Tipp von mir, lebe jeden Tag ohne Angst vor dem Tod. Wir müssen sterben, ja. Aber wir können aus dieser Angst vor der Ungewissheit, die wir vielleicht haben, können wir uns an den Sieger erinnern, an Jesus. Und das möchte ich uns einfach abschließend nochmal auch zum Lobe Gottes vorlesen. Also lebe jeden Tag ohne Angst vor dem Tod. Der Tod ist nämlich verschlungen. Er ist verschlungen in den Sieg von Jesus. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich hoffe, das kann euch Mut machen, Ewigkeit zu leben, einen Alltag bewusst zu gestalten und ohne Angst auch auf den Tod blicken zu können, weil Jesus ihn überwunden hat. Amen. Wir beten, lass uns beten. Jesus, danke, dass du deine Arme ausweitest. Danke, dass du sagst, kommt her zu mir alle. Kommt her zu mir alle, die ihr mit dem Tode kämpft. Kommt her zu mir alle, die ihr euch mal anlehnen müsst. Kommt her zu mir alle, die ihr Frieden braucht, die ihr Licht braucht, die ihr Wärme braucht, die ihr Liebe braucht. Kommt her zu mir alle, die jetzt einen sicheren Ort der Geborgenheit brauchen. Kommt her zu mir alle, die ihr Hoffnung braucht. Jesus, danke, dass du so ein großer Gott bist. Danke, dass du zu uns gekommen bist und dass du in uns lebst. Dass du den Tod die Macht genommen hast. Dass du ihm die Endgültigkeit genommen hast. Herr, und ja, wir reden über Ewigkeit, wir reden über Tod und wir reden über unseren Alltag. Und trotzdem gibt es Trauer. Und Herr, wir bitten dich, dass du die Trauernden tröstest, dass du sie stärkst und dass Zeit und Raum da sein kann für Trauer, für Erinnern. Herr, danke, dass das in deinem Konzept genauso eingeplant ist, dass du einer bist, wo man trauern darf, dass du der Herr bist, der auch im Tal ist, so wie er auf den Bergen ist. Herr, dafür danke ich dir. Amen.